Es ist Donnerstag, der 12. Dezember 2024. Hier ist Kontrafunk aktuell mit Benjamin Golme. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Unser Staat ist aus den Fugen geraten. Überall wuchert die Bürokratie. Auch in Deutschland wird es Zeit für harte Schnitte. Dieter Stein meint, mehr Milley, Musk und Preußenwagen. Das Thema der Woche in der neuen Jungen Freiheit. Heute online auf jf.de und ab Freitag am Kiosk für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat seiner Ankündigung Taten folgen lassen. Er hat der Bundestagspräsidentin mitgeteilt, dass er am kommenden Montag die Vertrauensfrage stellen wird. Das ist ein entscheidender Schritt in Richtung Neuwahlen.
In einer Demokratie sind es die Wählerinnen und Wähler, die den Kurs der künftigen Politik bestimmen. Sie entscheiden bei der Wahl, wie wir die großen Fragen beantworten, die vor uns liegen.
Diese Wahlen sind vorgesehen für den 23. Februar 2025, aber es kann auch etwas dazwischen kommen. Dazu begrüßen wir unseren Hauptstadtkorrespondenten Frank Wahlig. Außerdem bei uns, der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer gilt als einer der härtesten AfD-Kritiker Deutschlands. Seine Behörde ging unter anderem voran bei der Einstufung der Partei als rechtsextremer Verdachtsfall. In der ARD erklärte Kramer im Mai sein Vorgehen.
Wir haben unsere Arbeit gemacht, unsere Arbeit, die im Grundgesetz in der Thüringer Verfassung festgeschrieben ist, nämlich darauf aufmerksam zu machen, wenn wir Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sehen. Wir sind keine Meinungspolizei, wir sind auch kein Regierungsschutz, sondern wir haben ganz nüchtern die Fakten betrachtet und sind zu unserer Einstufung gekommen.
Eine Recherche von Apollo News lässt an den Worten des Geheimdienstmannes zweifeln. Dort ist die Rede von entlastenden Gutachten, die nicht berücksichtigt wurden, und einem Alleingang des Behördenchefs. Darüber sprechen wir mit Max Mannhardt von Apollo News. Und wir begrüßen Professor Paul Kullen. Mit dem Molekularbiologen blicken wir auf Daten des Paul-Ehrlich-Instituts. Es geht um zehntausende Impfnebenwirkungen oder Schäden, die in einer Verdachtsfallliste zu finden sind. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Björn Höcke nannte es ein Knaller. Der Cicero schreibt von der Bombe von Erfurt, News.de berichtet von schweren Vorwürfen. Und der Mainstream schweigt, auch über zwei Tage nach der Veröffentlichung eines Artikels über den Präsidenten des Verfassungsschutzes Thüringen, Stefan Kramer, gibt es keinen Bericht im Mitteldeutschen Rundfunk, keinen Artikel bei Spiegel Online und auch bei anderen ARD-Anstalten herrscht Stille. Dabei wiegen die erhobenen Vorwürfe gegen den Geheimdienstchef schwer. Es geht um mögliche Dienstvergehen und inszenierte Gutachten. Nachzulesen ist das seit Montagmorgen auf Apollo News. Einer der Autoren der Recherche ist nun bei uns zu Gast. Wir begrüßen Max Mannhardt von Apollo News. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Sie beschreiben in Ihrem Artikel eine mehrmonatige Recherche. Wie begann die Geschichte?
Sie begann eigentlich bei uns mit der Frage, wie das alles möglich sein kann, dass sich der Verfassungsschutz in Deutschland derart verändern kann. Also von einer Nachrichtenbehörde hin zu einem Instrument, was so stark politisch eingesetzt wird, auch als mediale Waffe, mit diesem Stempel gesichert rechtsextrem, mit diesen Beobachtungsvorgängen. Und wenn man sich da ein bisschen einliest und einarbeitet, dann führt die Spur zwangsläufig eigentlich nach Erfurt und zu Stefan Kramer, weil das die Person ist, die wie kein anderer dieses Vorgehen geprägt hat.
Es geht also hier um das Spannungsverhältnis der Verfassungsschutzbehörden zur AfD. Welche Bedeutung hat der Thüringer Verfassungsschutz?
Der Thüringer Verfassungsschutz ist die Schlüsselfigur sozusagen, Stefan Kramer. Denn man muss immer sagen, alle Maßnahmen, die gegen die AfD in Gang gesetzt wurden, also vom Prüffall über gesichert rechtsextrem, jetzt heute die ersten Verbotsforderungen, kam immer zuerst von Stefan Kramer aus Thüringen. Und erstmal waren immer alle anderen Behörden, oder jedenfalls die sich geäußert haben, inklusive dann auch des Bundesverfassungsschutzes, kritisch. Die haben das kritisch gesehen. Und Stefan Kramer ist es jedes einzelne Mal gelungen, durch ein sehr, sage mal, beherztes Auftreten, sehr entschlossenes Auftreten und auch mit der Fähigkeit, die Medien extrem stark zu bespielen. Das ist ja sein Genie, muss man fast schon sagen. Es ist ihm jedes Mal gelungen, eine Bewegung in Gang zu setzen, die so stark war, dass auch die anderen Behörden letztlich Folge geleistet haben. Also wenn man sich zum Beispiel Thomas Haldenwang anguckt, dann war der ja am Anfang durchaus eher ganz anderer Ansicht oder hat sich zumindest immer kritisch geäußert oder galt eher als ein neutraler Beamter. Und ich will jetzt die Person Haldenwang nicht kleinreden, aber sicherlich war Kramer der eigentliche Vordenker dieser ganzen Politik.
Sie haben gerade gesagt, dass Stefan Kramer ein besonders gutes Verhältnis zu den Medien hat. Und in Ihrem Artikel geht es ja auch um einen Vorfall mit zwei Journalisten des Mitteldeutschen Rundfunks. Und da könnte ein Dienstvergehen vorliegen. Was war da vorgefallen?
Ja, das war das, was mich an dieser Recherche eigentlich persönlich am meisten schockiert hat. Was unsere Recherche zeigt, ist, dass es 2018 dazu gekommen ist, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes als klassischer Whistleblower eigentlich auf oder in Erscheinung treten wollte. Also wollte auspacken, er wollte durchaus brisanten Vorgang aus dem Amt in Thüringen über Stefan Kramer selbst an die Öffentlichkeit bringen und ist damit mit dieser Story sozusagen, hat sich da an den MDR gewandt, an zwei Journalisten, Ludwig Kenzia und Axel Hämmerling, die auch als, ja, als Investigativjournalisten so einen gewissen Namen sich gemacht haben, ist zu denen gegangen. Und die zu beiden Journalisten haben dann eigentlich sozusagen das gemacht, was der maximale Bruch des Ehrenkodex für einen Journalisten ist. Die haben nach unseren Informationen diesen Whistleblower schlichtweg mit Namen ausgeliefert an Herrn Kramer. Ja, haben das weitergegeben.
Das heißt, die haben Herrn Kramer Bescheid gesagt, wir haben hier Informationen über Sie als Präsidenten des Verfassungsschutzes in Thüringen. Die Informationen kommen von Herrn Müller-Meyer-Schulze. Was sagen Sie dazu?
Also das Ganze lief durchaus deutlich privater und im Tonfall freundlicher aus. Also das war keine Konfrontation oder so, sondern es war ein privater Austausch. Die kannten sich auch, wo diese beiden Journalisten dem Herrn Kramer gesagt bzw. geschrieben haben. Das Ganze ist ja in Chatverläufen belegt. Ja, dass da der gewisse Mitarbeiter XY also auspacken wollte. Und das ist natürlich durchaus brisant, also weil da könnte man ja auf die kommen, das Geheimnisverrat und so. Und das haben sie weitergegeben. Also ein ganz eindeutiger Bruch des journalistischen Quellenschutzes. Und Kramer ist dann eben mit dieser Information in der für ihn typischen Art und Weise umgegangen und hat sich dann eben erstmal auch weiter mit diesen Journalisten ausgetauscht über kritische Mitarbeiter und ist dann aber mit diesen Chatverläufen, deswegen gibt's die auch, ist mit diesen Chatverläufen dann ins Innenministerium gelaufen, hat die dort vorgezeigt, als Beleg gegen diesen Mitarbeiter, den er also mutmaßlich sozusagen loswerden wollte. Und infolge dieser Vorlage der Chatverläufe, die auch Stefan Kramer selbst eben belasten, das war ihm selbst ja offenbar gar nicht so klar, wie er da so in seinem Element war. Und in diesem Zuge wurde dann auch ein Disziplinarverfahren, nicht nur gegen diesen Mitarbeiter, das auch, aber auch gegen Stefan Kramer selbst eröffnet, wegen dieses Austauschs mit Journalisten über eigene Mitarbeiter, was gegen verschiedene Dienstpflichten verstößt, was teilweise, und das stand ja eben dann auch in diesem einen Papier, was wir veröffentlicht haben, wo es dann auch um Straftaten geht, die im Raum standen. Da ist die Rede davon, dass er ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen könnte. Das ist sozusagen die Geschichte. Und keiner der Beteiligten, das ist auch richtig zu sagen, keiner der Beteiligten dementiert das Ganze auf Anfrage.
Ja, ich muss sagen, das war auch etwas, was ich bei Ihnen gelesen habe, was für mich persönlich eine Neuigkeit war, dass dort also ein dienstrechtliches Vorgehen stattgefunden haben könnte. Ist es korrekt, dass das bei Ihnen zum ersten Mal zu lesen war? Und zweitens, was wissen Sie über den Ausgang dieses Verfahrens?
Diese Verfahren wurden formal eingestellt. Die sind sozusagen im Sande verlaufen, wie man so schön sagt, ja. Darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber angesichts der Tatsache, dass alle Punkte, die ich gerade beschrieben habe, zu 100% klar schwarz auf weiß belegt sind durch die Chatverläufe, die Kramer selbst dort vorgezeigt hat. Also auch an der Authentizität dieser Chatverläufe gibt es keinen Zweifel, ja. Ist das natürlich durchaus bemerkenswert, dass sowas einfach fallen gelassen wird. Ja, und auch das Innenministerium möchte uns gegenüber das Ganze nicht weiter irgendwie erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Man hat sich darauf irgendwie wohl geeinigt, dass man das vielleicht besser lieber nicht verfolgt, weil ich denke, ansonsten wäre das auch durchaus gefährlich geworden für Herrn Kramer in seinem Amt.
Beteiligt daran sind auch zwei Journalisten, die für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet haben und auch noch arbeiten. Das kann ja auch den Mitteldeutschen Rundfunk schaden. Also es war ja eine Quelle und die Quelle wurde dann preisgegeben. Das könnte bedeuten, dass Quellen in Zukunft nicht mehr zum MDR gehen. Wie hat der MDR sich dazu geäußert?
Also der MDR hat auch keine Antwort geben wollen auf unsere Frage, hat es nicht dementieren wollen, genauso wenig wie die beiden Journalisten selbst, was jetzt jeder einordnen kann, wie er will. Ich finde das natürlich bezeichnend. Aber der MDR wollte erstmal nichts sagen mit dem, fand ich, etwas bizarren Argument, sie hätten ja die Chatverläufe nicht, obwohl die Chatverläufe zwischen ihren beiden Journalisten jeweils und Stefan Kramer stattgefunden haben, was also irgendwie wenig plausibel ist. Also sie haben sich da erstmal zurückhaltend geäußert. Jetzt haben sie aber gesagt, sie prüfen den Vorgang. Immerhin, sie prüfen die schweren Vorwürfe, also so sagen sie es, schwere Vorwürfe. Also das Ganze wird jetzt geprüft innerhalb des MDRs, was da rauskommen wird, da sind wir alle sehr gespannt. Aber natürlich haben sie recht, das ist absolut auch ein Skandal MDR, ja, weil das ist für einen Journalisten die vielleicht wichtigste eiserne Regel natürlich für Investigativjournalismus, ist, dass wir penibel darauf bedacht sein müssen, den Quellenschutz zu achten. Und es gibt ja auch im Grundgesetz ganz wichtige Regeln und Rechte für Journalisten, dass sie niemals dazu verpflichtet werden können, ihre Quelle preiszugeben. Auch nicht gegenüber staatlichen Behörden, auch in Verfahren nicht und so weiter. Und dass man das jetzt hier freiwillig und von sich aus macht, proaktiv macht, das schockiert mich als Journalist wirklich und das ist absolut inakzeptabel. Und ich denke natürlich, für den Ruf des MDR ist das sicherlich gefährlich.
Das ist der eine Aspekt der Angelegenheit. Ein wichtiger anderer Aspekt ist auch die Einschätzung der Alternative für Deutschland als Verdachtsfall und dann mit weiteren Einschätzungen. Sie werfen Herrn Kramer als Präsidenten vor, dass er diese Einstufung teils quasi eigenständig gehandhabt hat. Welche Indizien haben Sie dafür?
Also das ist das, was uns einerseits übereinstimmende Insiderquellen berichten, dass Stefan Kramer dort die Quellensammlung, die erste Einstufung, also diese Prüffall-Einschätzung, das ist relativ wenig umfangreich. Diese Materialsammlung hat er völlig selbst angelegt, die war dem Fachreferat selbst bis zur Veröffentlichung gar nicht bekannt. Das können wir auch dadurch belegen, dass es interne Mails gab damals von Seiten des zuständigen Referatsleiters, der genau das eben geschrieben hatte, sich empörte, dass er von all dem gar nichts wusste, aus der Presse erfahren hat, dass das zuständige Referat bewusst außen vor gelassen wurde. Und so ist das dann eben zustande gekommen. Man muss dazu sagen, Stefan Kramer hat dann diese Materialsammlung auch an das Bundesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet und auch dort sorgt es für Lacher bis heute, wie man uns erzählt hat, weil diese Materialsammlung wohl nicht sonderlich, ja, erhellend war, was ihre Stichhaltigkeit angeht.
Mit wie vielen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes haben Sie gesprochen? Entweder aktive oder nicht mehr aktive?
Also ich kann dazu sagen, dass wir jede Information, die wir im Text geschrieben haben, nach den gängigen Regeln von mindestens zwei übereinstimmenden Quellen bestätigt haben und wir haben mit mehreren aktiven Mitarbeitern des Amtes gesprochen.
Der Hintergrund meiner Frage ist natürlich, es kann sich ja auch um eine Rachegeschichte handeln. Also ein Mitarbeiter ist jetzt aus der Behörde raus oder wurde versetzt oder hatte Probleme mit Herrn Kramer und der wendet sich dann an Journalisten und daraus wird dann so eine Rachegeschichte von einer Person. Aber das können Sie für den Fall ausschließen.
Das kann ich insofern ausschließen, ja, weil wir mit mehreren gesprochen haben, die das, wie gesagt, bestätigt haben und auch, weil wir auf diese Quellen zugegangen sind. Das heißt, kann ausschließen, dass wir uns hier haben instrumentalisieren lassen. Klar, natürlich. Also wenn jemand unzufrieden ist, haben sie natürlich immer irgendeine Problematik drin. Aber wir berichten hier nicht über Stimmungen, sondern wir berichten hier über Fakten. Ja. Und die Fakten sind belegt. Die sind überwiegend auch in Form von Dokumenten belegt, in Form von übereinstimmenden Aussagen. Und wie gesagt, die Geschichte ist jetzt seit über 48 Stunden online. Sie haben kein einziges Komma an dieser Geschichte, was von irgendwem bezweifelt wird. Und das ist doch, was zählt.
Haben Sie denn Reaktionen von anderen Medien bekommen? Also wir haben Artikel im Cicero, bei News, Junge Freiheit, Berliner Zeitung, die Thüringer Allgemeine hat dann jetzt auch berichtet. Aber jetzt von öffentlich-rechtlichen Anstalten oder Spiegel, SZ, Zeit?
Von den Kollegen habe ich nichts gehört. Bin ich mal gespannt, ob es noch kommt. Und mit einigen anderen Medien haben wir natürlich Kontakt auch. Bin mir auch sicher, dass da noch was kommen wird. Und wir sind auch bereit, unsere Dokumente, soweit wir das können, zu teilen oder jedenfalls plausibel zu machen anderen, dass sie das auch verifizieren können, was wir hier schreiben. Aber von den genannten Medien, insbesondere vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das finde ich natürlich besonders schade. Aber kann man sich natürlich auch erklären, woran das liegt, haben wir noch nichts gehört.
Welche politischen Reaktionen gibt es auf den Artikel? Also er ist ja auch SPD-Mitglied, er wollte auch als Direktkandidat zur Bundestagswahl 2021 antreten, hat dann allerdings seine Kandidatur zurückgezogen. Er wurde nominiert und zum Verfassungsschutzpräsidenten gemacht unter der Regierung Ramelow von dem SPD-Innenminister.
Ja, also man muss dazu sagen, in Thüringen ist jetzt am Donnerstag die Wahl zum Ministerpräsidenten, deswegen sind da vielleicht einige etwas zurückhaltend erstmal, aber es gab durchaus Reaktionen aus der Politik. Also die FDP Thüringen hat gefordert, dass Kramer sein Amt ruhen lassen soll oder muss, bis die Vorwürfe restlos aufgearbeitet werden können. Es gibt erste Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion, die fordern, dass Kramer zurücktreten muss. Auf Basis dieser Forderung, es gibt genau solche Forderungen aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht, was natürlich beides brisant ist, weil das die neue Koalition in Thüringen ist, die ja auch entscheiden wird, wer im Zweifel weiter Verfassungsschutzchef in Thüringen ist. Und die AfD natürlich auch. Also die AfD hat jetzt eine Aktuelle Stunde angesetzt im Landtag, wird den Untersuchungsausschuss einrichten. Also die Reaktionen aus der Politik, die sind durchaus da. Ja, und wir sind mal gespannt, wie das noch weitergeht.
Da haben Sie also recherchiert zum deutschen Inlandsgeheimdienst. Welche Sicherheitsvorkehrungen mussten Sie dafür treffen?
Ja, natürlich schon ein bisschen. Man muss ja sagen, das ist insbesondere natürlich für die Quellen heikel, weil ja, es ist ein Geheimdienst, es ist ein Nachrichtendienst am Ende. Das heißt, wir mussten natürlich immer, was jetzt Kommunikationswege angeht, extrem aufpassen, da sicherzustellen, dass es da zu keinem Informationsabfluss kommen kann, sage ich mal. Ja, was ansonsten ist, das natürlich das Risiko, kann man gar nicht so genau einschätzen. Man muss sagen, so, das ist aber natürlich mehr so was Indirektes, ja, aber wenn man mit Menschen spricht, Stefan Kramer da wirklich aus nächster Nähe kennen, aus dem Amt, dann spürt man da schon ein hohes Maß an Einschüchterung, an Angst. Und uns wurde immer gesagt, passt mal lieber auf, wisst ihr, mit wem ihr euch da anlegt. Also, das ist natürlich durchaus ein bisschen heikel, so die ganze Recherche. Aber im Endeffekt haben wir uns immer gesagt, es ist unsere Aufgabe, das öffentlich zu machen. Und das ist auch wichtig, die Verfassung, das Grundgesetz gibt uns jedes Recht dazu, das zu machen. Und insofern haben wir es am Endeffekt einfach durchgezogen.
Der Kramer-Komplex Inside Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst zur politischen Maschine wurde. So heißt der Artikel von Apollo News über Stefan Kramer, den Präsidenten des Verfassungsschutzes in Thüringen. Veröffentlicht wurde er am Montagmorgen und ist ohne Bezahlschranke bei Apollo News verfügbar. Co-Autor ist Max Mannert. Herr Mannert, danke für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
Es ist passiert. Der deutsche Bundeskanzler hat die Vertrauensfrage beantragt. Dazu hat Olaf Scholz gestern die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas kontaktiert und ihr seine Entscheidung mitgeteilt. Am Montag soll das Parlament darüber entscheiden und dann kommt Artikel 68 Grundgesetz ins Spiel. Der Weg für Neuwahlen scheint frei. Könnte man meinen, und davon gehen auch Politik und Medien aus. Doch theoretisch kann die Angelegenheit in unterschiedlichen Blamagen enden. Wir begrüßen unseren Hauptstadtkorrespondenten Frank Wahrlich. Hallo Frank.
Hallo Benjamin.
Es ist High Noon für die Bundesregierung und den Kanzler. Was passiert jetzt gerade im politischen Berlin?
Naja, die Arbeit geht weiter wie seit etwa einem Monat geplant. Das, was wir gestern erlebt haben, dass Olaf Scholz vor die Kameras trat und sagt, zum Besten des Landes will ich, dass es Neuwahlen gibt. Das ist im Grunde bekannt, die gehen wie nach einer Ballettchoreografie vor, öffentlich. Jenseits der Öffentlichkeit laufen natürlich die Wahlkampfvorbereitungen auf wirklich vollen Touren. Da werden Werbeslots gebucht, da werden Plakate entworfen, da werden Wahlslogans vorgestellt. Also das, was wir erleben im Augenblick und am Montag, dass es eine Regierungserklärung gibt, wo der Kanzler nochmal sagen wird, ich mache das zum Wohle des Landes. Das heißt, dass ich im Grunde etwas verschoben hat, nämlich die Handlungsmacht. War es noch so, dass Olaf Scholz eigentlich seine Koalition wie ein Zwieback zerbröselt ist durch den Austritt der FDP, wird jetzt der Anschein erweckt, dass Olaf Scholz der Handelnde ist, der zum Wohle Deutschlands arbeitet, der alle Fäden noch in der Hand hat. Und Das ist natürlich richtig so von seiner Position aus, aber man hat ihm das auch politisch erlaubt, dass er sich aufführen kann wie ein starker Kanzler, der weiter die Geschicke lenkt und das Land zum Besseren und zum Wohle führt.
In der Bundesrepublik gab es bereits mehrere Vertrauensfragen, beispielsweise Gerhard Schröder 2001. Da hat er seine Regierung damit auf Kurs gebracht, um den Afghanistan-Krieg zu unterstützen. Wie wird das bei Scholz sein? Wird er das auch verbinden mit einem Thema?
Nein, der verbindet es nicht mit dem Thema seiner Koalition. Die Ampel, die ist natürlich gescheitert, die ist von gestern. Und Olaf Scholz kann jetzt nur noch den starken Kanzler geben und er fordert ja auch zur Zusammenarbeit auf. Wen fordert er auf? Nämlich die Union, die eigentlich den neuen Kanzler stellen will. Und da sieht sich Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender und auch Kanzlerkandidat, sieht sich fast in der Rolle eines, der liefern muss. Und in der Tat, er hat ja auch versprochen in einigen Bundestagsdebatten, dass seine Fraktion, die Union, liefern wird. Also wir erleben mittlerweile eine Regierung, die aus einem roten Kanzler besteht und aus einem nicht abgesprochenen weiteren Koalitionspartner. Das ist nämlich die Union. Und so kann Olaf Scholz im Grunde die Union vor sich hertreiben und den Eindruck erwecken, brauchen wir den Merz als Kanzler? Das funktioniert doch auch so. Die können noch eine ganze Reihe von Gesetzen durchbringen. Und auch da setzte Olaf Scholz die Union unter Druck und er sagt, die Eltern warten auf 5 € Kindergelderhöhung und ihr Union macht es nicht mit. Die Wirtschaft wartet auf Erleichterungen und ihr Union macht es nicht mit. Die Sozialgesetzgebung wartet auf Erleichterungen und ihr macht das nicht mit. Die Bürger warten auf Steuererleichterungen und ihr macht das nicht mit.
So sind also das, was du hier aufführst, lass das mal besser nicht den Bundespräsidenten hören und nicht das Bundesverfassungsgericht. Denn ganz so leicht ist die Sache ja nicht. Also zunächst mal muss die Vertrauensfrage verloren gehen. Dann hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Tage Zeit, um den Bundestag aufzulösen. Muss er aber nicht tun. Welche Entscheidung erwartest du von ihm?
Ja, dass er den Bundestag auflöst. Es gab ja vor einem Monat etwa ein Roundtable-Gespräch, wie sich das nennt, im Bundespräsidialamt. Friedrich Merz war dabei, die SPD war dabei, die Grünen waren dabei und der Bundespräsident. Und da wurde das, worüber wir jetzt reden, über diesen Zeitplan, der wurde verabredet und eingetragen in die diversen politischen Terminkalender. Und über dem Ganzen lag ja die Frage, also seid ihr dann genug vorbereitet? Okay, dann machen wir das so. Und Frank-Walter Steinmeier hat auch in einem anschließenden Statement gesagt, es gehe um die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland und um die Regierungsfähigkeit und um die Handlungsfähigkeit. Und er wird das schon abnicken und abnicken kann er das oder unterschreiben, dass es Neuwahlen gibt. Ende Dezember, am 26. oder 27. Dezember, denn alle Planungen aller Parteien gehen von einem Wahltermin 23. Februar aus. Und das merkt man auch schon, wenn zum Beispiel politische Veranstaltungen gebucht waren, großflächig in der ganzen Republik geschieht das schon seit Wochen. Der Wahltermin 23. steht fest. Und damit, Benjamin, dass diese Abstimmung nicht schief geht, da wurden natürlich auch Vorbereitungen getroffen. Nicht, dass dann plötzlich die Regierung das Vertrauen ausgesprochen kriegt. Die Grünen haben gesagt, und das ist sowas wie ein Befehl für alle grünen Abgeordneten, wir enthalten uns. Das heißt, noch nicht mal alle der übrig gebliebenen Ampelisten sprechen sich und ihrer Politik das Vertrauen aus. Das garantiert, dass wie beabsichtigt diese Vertrauensfrage auch verloren geht.
Wie können wir uns konkret diese Abstimmung vorstellen? Also ist sie geheim oder wissen wir danach, wer wie abgestimmt hat?
Wir wissen danach, wer wie abgestimmt hat. Die ist so, sagen wir, semi-geheim. Es ist eine namentliche Abstimmung, die es am Montag ab 13 Uhr geben wird. Da werden die Abgeordneten alphabetisch aufgerufen. Vorne im Plenum des Bundestages stehen 3 Urnen und dann kann man reinschmeißen, Enthaltung ja oder nein. Möglich ist auch, dass man unterschiedliche Stimmkärtchen, die namentlich gekennzeichnet sind, benutzt. Wer nein stimmt, hat eine bestimmte Farbe, wer ja stimmt, eine andere Farbe und so weiter. Das diszipliniert natürlich auch, dass es keine Abweichler gibt. eben weil es keine geheime Abstimmung ist, sondern eine namentliche.
Also dann wird Katrin Göring-Eckardt aufgerufen und sie steht auf, geht zu der Urne und wirft es ein und wir können sehen, in welche Urne sie es eingeworfen hat. Wir wissen also, wie sie abgestimmt hat und danach wird es auch veröffentlicht. Geht das nicht auch geheim? Wäre das nicht auch möglich? Ich meine, hier geht es um Vertrauen. Und Vertrauen, das muss man ja auch im Vertrauen äußern dürfen.
Naja, theoretisch wäre es möglich, aber die Parteien inklusive der CDU, die würden einen Vorschlag, und der könnte ja nur von Bündnis Sahra Wagenknecht oder von der Schwefelpartei AfD kommen, dieser Antrag würde abgelehnt werden. Und offenbar ist das schon abgelehnt worden. Es wird eine namentliche Abstimmung geben. Und hinterher sollte es doch jemand geben, der seinem Gewissen gefolgt ist und nicht der Parteidisziplin, der kann natürlich dann, sagen wir, sanktioniert werden. Das geht bis hin zu Verlust des Mandates, dass man nicht mehr aufgestellt wird, nicht mehr auf die Liste kommt. Das gibt's vielfältige Möglichkeiten. Und das übrigens hat Gerhard Schröder bei seiner Abstimmung 2001 gezeigt. Das sind bestimmte Leute, die dagegen waren, die tauchten später bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Bundestag auf. Und das war damals auch schon klar, wer die Regierung gefährdet, fliegt raus. Und das hat Franz Müntefering damals umgesetzt.
Gibt es aus deiner Sicht überhaupt irgendeine Partei, die ein Interesse daran hat, den Kanzler jetzt vorzuführen und das zum Scheitern zu bringen?
Jetzt eigentlich nicht. Nach diesen Abstimmungsregeln ist das auch gar nicht mehr möglich. Es könnte sein, es gibt ein paar Stimmen aus der AfD, die sagen, lasst ihn doch weitermachen, diese Ampel, die keine Mehrheit mehr hat. Es hätte allerdings auch vorher die Möglichkeit gegeben, der Ampel, der Restampel, wirklich den Strom abzudrehen. Aber dazu war die Union und Friedrich Merz, sagen wir, zu zögerlich. Andere würden sagen, sie waren zu feige. Ein Helmut Kohl hatte damals, bei ihm gab es auch so etwas, der hatte damals den, wie er sagte, Zipfel des Mantels der Geschichte gegriffen und hat Wabank gespielt und hat sich zum Kanzler wählen lassen in einem konstruktiven Misstrauensvotum. Das hätte Friedrich Merz locker machen können und er hätte diese Abstimmung wahrscheinlich gewonnen, wenn er es gewagt hätte, aber er hat es nicht gewagt, weil er im Grunde im Schlafwagen zur Kanzlerschaft kommen möchte. Ob das ausreicht, wird man am 23. Februar sehen.
Bei dieser Koalition, bei diesem Bundeskanzler muss man immer auf der Hut sein. Die Koalition hat mehrfach gegen die Verfassung verstoßen, beim Gebäudeenergiegesetz und beim Klima- und Transformationsfonds. Jetzt haben wir also dieses Konstrukt, was du uns gerade geschildert hast. Nach dem Grundgesetz darf der Bundespräsident den Bundestag ja dann auflösen, wenn keine stabile politische Lage existent ist. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ob diese Voraussetzung überhaupt erfüllt ist. Denn du hast uns ja geschildert, dass die CDU auch mit der SPD bereits abgestimmt hat.
Ja, das wäre durchaus eine Überlegung, aber ich glaube, diese Überlegung wird Frank-Walter Steinmeier nicht dazu bringen, zu sagen, es sind keine Neuwahlen nötig. Diese Restampel könnte bis zum September auch weiter regieren, weil sie ist ja offenbar in bestimmten Feldern handlungsfähig und bekommt auch für bestimmte Sachen ihre Mehrheiten. Aber wir sind so im Wahlkampfmodus, dass dieses Spiel abläuft im Grunde wie ein Uhrwerk, auch wenn man Fragen stellen kann, die nicht beantwortet werden.
Wir sind aktuell in einer Situation, dass SPD und CDU eine große Koalition machen könnten. Dennoch wird erwartet, dass der Bundespräsident für Neuwahlen sorgt. Aber danach können wir ja mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit erneut eine große Koalition bekommen. Warum muss denn jetzt gewählt werden?
Ja, weil der Wähler in seiner Weisheit durchaus diese Regierung nicht bestätigen kann, dass es nicht so weit kommen muss. Ist eine theoretische Möglichkeit. Man merkt es ja auch im politischen Umgang miteinander. Alles, was die Union fordert, Migration, Stopp, Grenzen sichern, Änderung bei der Sozialpolitik, ich zähle jetzt nicht alles auf, hätte umgesetzt werden können, wenn die Union die Traute gehabt hätte, solche Gesetzesvorhaben einzubringen. Sie hätte die Stimmen der FDP bekommen, die eigenen Stimmen und eben auch Zufallsstimmen, wie Friedrich Merz sagte, von der AfD. Aber das wollte Friedrich Merz nicht und jetzt kann er fordern, aber diese Forderungen, weiß er, sind weder mit der SPD noch mit den Grünen durchsetzbar. Und je mehr Wähler das eigentlich merken und sagen, Wie will da eine Änderung bei der Migrationspolitik denn hinkriegen, wenn es keine Mehrheiten gibt, wenn nur die Grünen als Koalitionspartner übrig bleiben oder die SPD? Wie soll die Wirtschaftspolitik geändert werden, wenn sich ein Friedrich Merz einen Wirtschaftsminister Habeck vorstellen kann? Und ich glaube, da haben sich manche Politstrategen gründlich verkalkuliert, weil in der Tat, es bleibt übrig, ein Friedrich Merz, wenn er die Wahlen gewinnt, er darf Kanzler sein, aber die möglichen Koalitionspartner, die sagen, unsere Politik wird umgesetzt, sonst bekommst du uns nicht als Koalitionspartner und andere gibt es nicht. Friedrich Merz und die Union, die stehen mit dem Rücken zur Brandmauer und werden von vorne durch die Forderungen der Grünen und der SPD richtig deformiert und plattgedrückt. Viel Spaß beim politischen Handeln, aber auch viel Spaß bei dem politischen Weg der Bundesrepublik Deutschland durch die nächsten Jahre.
Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage und hofft, dass er sie verliert, nur um dann im Februar 2025 wieder um das Vertrauen der Deutschen zu fragen. Der Bundespräsident löst das Parlament auf, obwohl eine große Koalition möglich wäre, mit der Konsequenz, dass nach der Wahl eine große Koalition kommen könnte. Für Kabarettisten ist die deutsche Politik derzeit gefundenes Fressen und es gibt noch ein weiteres Problem. Es könnte sein, dass Abgeordnete jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und erst Karlsruhe darüber urteilen wird, ob neu gewählt wird oder nicht. Und diese Entscheidung wird dann nicht vor Ende Januar getroffen werden. Wir sprachen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Wadig. Vielen Dank.
Gerne. Und wenn ich noch sagen darf, für uns Politjournalisten ist das, was da passiert, so etwas wie ein Beschäftigungsprogramm.
Das Risiko einer Covid-19-Infektion ist größer als das Risiko eines Impfschadens und darum überwiegt der Nutzen der Impfung gegenüber den Risiken. Das war die Begründung für die Impfkampagne und für den Versuch der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Aber wie groß war das Risiko der Produkte? Wie viele Opfer haben die mRNA-Produkte von Moderna und BioNTech gefordert? Gibt es Unterschiede zwischen den Chargen der Hersteller? Waren manche Chargen schädlicher als andere? Diese Debatte wird von kritischen Wissenschaftlern und alternativen Medien seit rund 3 Jahren geführt und es gibt neue Daten. Ende November hat das deutsche Paul-Ehrlich-Institut eine umfangreiche Excel-Tabelle veröffentlicht. Zu finden sind über 95.000 Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen und Schäden. Für den Laien ist sie nicht einfach zu verstehen und darum freuen wir uns auf Professor Dr. Paul Kullen. Er ist Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Molekularbiologie. Herr Kullen, guten Tag.
Ja, guten Tag, grüße Sie.
Erstmal zu diesem Datensatz. Der ist ja grundsätzlich für jeden zum Download freigegeben, enthält mehrere hunderttausend Informationen. Wie gehen Sie daran, um das zu verstehen?
Selbst ich bin da nicht Experte genug, um das zu analysieren. Da müsste man tatsächlich mit jemandem wie zum Beispiel Tom Lausen, der viel Erfahrung hat in der Analyse von komplexen Datensätzen, rangehen. Man kann Suche machen nach verschiedenen Nebenwirkungen, zum Beispiel nach Myokarditis oder nach Todesfälle. Dann kann man das klassifizieren nach Charge. Das ist eine ganz wichtige Information. Vorher hatten wir keine chargenspezifische Information. Dann kann man die Anzahl an Nebenwirkungen, die in diesem Datensatz vorhanden sind, mit anderen Veröffentlichungen des Paul-Ehrlich-Institutes vergleichen, um zu gucken, ob es mehr oder weniger gibt, als man erwartet hätte in der Summe. Aber das ist eine Sache, das müssen wirklich Profis tun. Und das ist ein bisschen das Problem. Dieser Datensatz ist nicht deshalb veröffentlicht worden, um Licht ins Dunkel zu bringen, sondern damit man hinterher sagen kann, Ja, wir haben es ja veröffentlicht. Aber es ist ja nicht mal in dem Sinne veröffentlicht worden, sondern es erschien dann am 28. November auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Institutes auf einmal eine Excel-Tabelle, die vorher nicht da gewesen ist. Man hat niemand darauf hingewiesen. Man hat die Daten, wie Sie richtig gesagt haben, in einer Form veröffentlicht, die nicht interpretierbar ist ohne weiteres.
Und also würden Sie sogar sagen, es ist gar keine richtige Veröffentlichung?
Nein, es ist eine Art Alibi-Veröffentlichung, weil die Daten sind für den Laien und vor allen Dingen für den Betroffenen nicht ohne weiteres verständlich. Wenn ich jetzt als Behörde, und das ist ja die Aufgabe der Behörde, die Aufgabe habe, die Bevölkerung, die ja für das Ganze bezahlt hat, ja, und die jetzt im guten Glauben sich haben impfen lassen. Sie haben es ja eingangs gesagt in Ihrer Einleitung. Die Menschen haben sich impfen lassen in dem Glauben, dass der Nutzen weit, weit höher ist als der Schaden. Jetzt wissen wir, es gibt Schäden, man veröffentlicht drüber. Dann bin ich verpflichtet, maximale Transparenz einzubringen, sodass der möglicherweise Geschädigte die Frage stellen kann, hat das was mit mir zu tun? Finde ich meine Charge da wieder? Habe ich solche Nebenwirkungen gehabt? An wen kann ich mich da wenden und so weiter? Genau das Gegenteil davon ist ja das, was passiert ist.
Jetzt gibt es schon gewisse Interpretationen. Der Rechtsanwalt Tobias Ulbricht gehört dazu. Der hat auch interpretiert und spricht von besonders gefährlichen Chargen, sogar Todescargen.
Ja.
Wie kann man jetzt also herauslesen aus diesen Daten, ob es gewisse Chargen der Impfstoffe gab, die zu Schäden geführt haben?
Also der Impfstoff ist ja nicht in einem großen Bottich sozusagen angerührt worden, sondern ist ja in bestimmten Chargen gemacht worden. Es gibt einige Chargen, die waren ja ein paar tausend Impfdosen und einige Chargen, soweit wir wissen, die mehrere Millionen Impfdosen umfasst haben. Das heißt, das ist eine Menge an Impfstoff, was in einem Stück hergestellt wird. Die Impfstoffe wurden ja an verschiedenen Stellen weltweit hergestellt. Und wenn die aus einem Bottich herrühren, dann ist das eine Charge. Und es kann klein oder groß sein. Diese Information fehlt uns bis heute, sodass wir nicht sagen können, ob es eine Charge sehr viele Impfdosen enthielt oder eher weniger Impfdosen. Und das ist ja nicht irrelevant. Wenn ich 10 Nebenwirkungen habe in einer Charge, aber die Charge umfasste, jetzt zum Extrembeispiel zu nehmen, 10 Millionen Dosen, dann habe ich eine Nebenwirkung auf 1 Million Dosen. Umfasste die Charge aber nur 100 Dosen, dann habe ich eine Nebenwirkung auf 10 Impfdosen. Also das heißt, immer noch ist die volle Transparenz nicht gegeben. Aber was wir sagen können, ist, dass es einige Chargen gab, für die kaum Verdachtsnebenwirkungen gemeldet worden sind und einige Chargen gab, für die sehr viele Verdachtsnebenwirkungen bis hin zu Todesfällen gemeldet worden sind. Das können wir schon sagen. Und das haben wir sozusagen von außen schon relativ früh beobachtet. Und der Tobias Ulbricht, da hat diese Liste veröffentlicht mit den sozusagen mal gefährlichen Chargen. Und dann hat das Paul-Ehrlich-Institut, nein, die gibt's nicht. Obwohl andere Länder, zum Beispiel Dänemark oder auch Spanien, Tschechien, haben darüber berichtet. Und unser Paul-Ehrlich-Institut gesagt, nein, dafür gibt's keinen Anhalt, hat Herr Cicutek, damals der Leiter des Instituts, auch berichtet. Und jetzt stellen wir fest, es war tatsächlich so.
Es gibt eine Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Instituts vom August 2023 und da teilte es mit, dass es keine Auffälligkeiten bei den Chargen gäbe und das gehe aus den Meldungen der SafeWack-App hervor. Also das war ja eine App, die konnte sich jeder runterladen und dort dann eben sein Impfergebnis eintragen. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass auf der Basis dieser SafeWack-App die Aussage des PEIS damals korrekt gewesen ist?
Naja, das ist ein bisschen dieses Spiel mit Smoke and Mirrors, sagt man auf Englisch, also mit Rauch und Spiegeln. So arbeitet ein Jurist, sage ich mal, aber nicht eine Behörde, die von den Steuerzahlern bezahlt wird, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Also ich kann die Frage natürlich nicht beantworten und das ist ja auch ein Problem, weil wir nicht die Daten von dem SafeWack haben. Ja, wir können aber nur sagen, die eigentliche Goldstandard, es ist nicht mal ein Goldstandard, sagen wir mal Bronzestandard oder Blechstandard, ist das normale Meldesystem des Paul-Ehrlich-Institutes, wo die Ärztinnen und Ärzte Nebenwirkungen melden können. So, das ist sozusagen die Referenz. Und wenn wir diese Verdachtsanmeldungen uns jetzt angucken, anhand dieser Excel-Tabelle, können wir sehen, dass es diese Unterschiede gibt. Und selbst wenn das jetzt im SafeWack nicht bekannt war. Über das normale Meldesystem war es schon bekannt. Das heißt, da hätte es ein Gefahrensignal gegeben. Und wenn ich dann sozusagen so argumentiere, im Safe Act nicht, aber in dem normalen, aber das verschweige ich bewusst, weil das Paul-Ehrlich-Institut hat es gewusst, dann ist es nicht redlich.
Es gab zu dieser Chargenauffälligkeit eine Studie aus Dänemark. Die ist im März 2023 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gekommen. Insbesondere alternative Medien haben breit darüber berichtet. Und es führte auch zu einer Anfrage von AfD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Die Beantwortung der Bundesregierung klang in etwa so: Diese Studie hat methodische Mängel und dementsprechend ist sie nicht ausreichend aussagekräftig. Finden Sie die Aussagen der Dänen jetzt bestätigt in den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist auch so, ob man jetzt in jede einzelne Charge seine hundertprozentige Übereinstimmung gibt, darauf kommt es ja nicht an. Es kommt auf das Prinzip an, dass wir wussten, dass es gefährliche Chargen gibt und Chargen gibt, die weniger gefährlich sind. Und jetzt stellen wir fest, dass das Paul-Ehrlich-Institut, also letztlich die Bundesregierung, muss man davon ausgehen, zu dem Zeitpunkt, als die Studie aus Dänemark veröffentlicht worden ist, das wäre zum Beispiel eine Chance für sie, sich ehrlich zu machen, indem man gesagt hätte, okay, wir wissen nicht, die Studie hat vielleicht die und die Begrenzungen, aber wir sehen was Ähnliches in unserem Meldesystem. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir dem auf den Grund gehen müssen. Wir müssen überlegen, ob bestimmte Chargen zum Beispiel zurückgezogen werden sollten oder ob wir die Chargen selber unter die Lupe nehmen sollten. Wir wissen ja, dass das Paul-Ehrlich-Institut selber die Untersuchungen nicht vorgenommen hat von verdächtigen Chargen, sondern hat immer sich auf die Daten der Hersteller verlassen und hat selber kaum unabhängige Prüfungen der Chargen vorgenommen. Das wissen wir spätestens seitdem es diese Berichte gab über eine Verunreinigung der Chargen mit Fremd-DNA. Also hier hat man eine Behörde, was nicht nach vorwärts geht und versucht, ihren Auftrag zu erfüllen, wofür ja die Behörde da ist, und auch dem Auftrag gegenüber den Bürgern, nämlich die Bürger zu schützen. Das tut sie nicht, sondern die macht das Gegenteil. Die versteckt sich hinter Argumente, die vielleicht juristisch sogar, wenn man genau hingucken könnte, haltbar sind, aber die sozusagen auf der Ebene der Ehrlichkeit und der moralischen Pflicht letztlich auch und der juristischen Pflicht einer solchen Behörde weit hinter dem zurückfallen, was man erwarten darf.
Der damalige Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Sichotek, sprach bereits bevor die Impfkampagne anlief von einem Game-Changer in der Pandemiebekämpfung. Das PAI selber war ja in die Zulassung der Impfstoffe eingebunden. Soll dann aber die Sicherheit der Impfstoffe kontrollieren? Besteht da nicht ein Interessenkonflikt?
Ja, natürlich. Es besteht selbstverständlich ein Interessenkonflikt. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum jetzt werden diese Daten und auf diese Art und Weise veröffentlicht, ist das falsche Wort, sage ich mal, frei oder sichtbar gemacht, würde ich mal sagen. Für den Suchenden sichtbar gemacht. Also man kann natürlich eine Sache veröffentlichen, indem ich das in einer Zeitschrift in Madrid veröffentliche und dann sagen, ja, wärst du in Madrid gewesen, hättest du die Zeitung geguckt, hättest du das gesehen. Also so ist es ähnlich gemacht worden. Und die Frage ist, dass ob jetzt eine taktische Veröffentlichung ist, um bestimmten Rechtsansprüche, die verjähren, und diesen Rechtsansprüche zu genügen. Vermute ich eher so, als dass es aus dem Willen herauskommt, jetzt der Bevölkerung wirklich zu informieren.
Also, das kann ich nach meiner Erfahrung so bestätigen. Es gibt keine Veröffentlichung dazu, es gibt keinen Text dazu, den das PAI jetzt beispielsweise an die Presse gegeben hat und ich gesehen hätte. Es gibt auch keine Presseberichte dazu. Und ich selber finde diese Tabelle auch nicht auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts, da sie eben nach mehreren Unterkapiteln erst zu finden ist. Ich finde das nur, indem ich einen Artikel von reitschuster.de lese und dort ist er dann verlinkt. So habe ich ihn gefunden.
Genau, und der Rechtsanwalt Lucenti, der hat darauf hingewiesen, dass es möglicherweise eine taktische Veröffentlichung ist. Der sagt hier, um einer Verjährung von möglichen Ansprüchen von Impfgeschädigten gegenüber die Bundesrepublik Deutschland wegen der Verletzung von Amtspflichten der zuständigen Behörden nach § 195 und 199 BGB zum 31.12. droht. Das heißt, also die Verjährung dieser Ansprüche droht, und hier sagt Herr Lucenti, man setzt einen potenziellen Kenntniszeitpunkt der Geschädigten vor dem Anspruchsgegner dar. Und das ist, wenn man zurückblickt, ähnlich passiert mit diesem, soweit ich das im Kopf habe, mit dem Dieselskandal von VW, dass VW diese Probleme mit dem Dieselskandal da veröffentlicht hat. Und die haben das veröffentlicht, weil Käufer vor diesem Veröffentlichungszeitpunkt hatten einen Anspruch gegenüber VW auf, glaube ich, sogar Rückabwicklung des Kaufvertrages. Und nachdem das bekannt worden ist, konnte VW sagen, ihr habt es gewusst, also haften wir nicht mehr dafür, wir haben euch auf diese Mängel hingewiesen. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht 100% jetzt beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass man jetzt das veröffentlicht oder sage ich mal pseudo veröffentlicht, damit man hinterher sagen kann, ja, ja, aber spätestens ab dem Zeitpunkt war es ja bekannt, dass es Unterschiede gab, zum Beispiel in den Chargen, was die Nebenwirkungen anging, ja.
Das Deutsche Paul-Ehrlich-Institut ist für die Sicherheitsüberwachung von Impfungen zuständig. Ende November hat es eine umfangreiche Liste mit Verdachtsfällen von Nebenwirkungen auf seiner Homepage online gestellt. Darüber sprachen wir mit dem Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Molekularbiologie, Professor Paul Kullen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Und für unsere Zuhörer gerne noch der Hinweis, sollten Sie diese Tabelle selber aufrufen wollen. Der erwähnte Artikel von reitschuster.de lautet Still und heimlich, Pi veröffentlicht Daten zu hunderten Todescharen und in diesem Artikel weiter unten ist die Excel-Liste dann verlinkt. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. In unserer Sendung ging es heute um schwere Vorwürfe gegen den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, außerdem um Impfschäden und das Paul-Ehrlich-Institut und wir haben über den Weg der Deutschen zu den Neuwahlen gesprochen. Nun wollen wir Sie noch darauf hinweisen, was im weiteren Programm passiert. In unserer Sendung Lehrerzimmer geht es um Religion in den Schulen. An einer britischen Grundschule soll aktuell auf christliche Symboliken verzichtet werden. In Italien wurde Jesus in einem Weihnachtslied durch Kuckuck ersetzt. Und wie sieht es hierzulande aus? Camilla Hildebrand begrüßt zwei Gäste. Dr. Axel Kunze ist Privatdozent und katholischer Sozialethiker und Professor Hans Neuhoff ist selbst Hochschullehrer. Er berichtet aus der Perspektive eines Vaters, wie radikal muslimische Schüler an einem Bonner Gymnasium ihre Glaubensregeln durchsetzen. Unsere Sendung Lehrerzimmer hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr. Und hier kommt ein erster Eindruck.
Als die besagte Gruppe in den Schulchor ging, also gewissermaßen so tat, als ob sie dort mitmachen wollte, und dann während einer Chorprobe plötzlich unterbrochen hat und rief, Musik sei Haram und die Mitschüler sollten diesen Chor verlassen. Und sie haben das offenbar mit einem solchen Drohgebaren dann auch untermauert, dass tatsächlich die Hälfte der Schüler den Chor verlassen hat. Das hat mir der Musiklehrer und Chorleiter selbst berichtet. Und ich war doch sehr betroffen, ich war schockiert. Und der Lehrer hat dann auch tatsächlich die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt.